Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des beliebten Trauercoach-Podcasts Trauer. Echt jetzt? Heute wird's wie immer eine aufregende, spannende Folge. Aus dem bestimmten Grund, weil ich heute mal nicht auf die Thematik eingehe, wie man eine Trauer wahrnimmt. Ich gehe heute nicht auf die Neurobiologie ein, weil es eben Themen sind oder Vorgänge sind, die man letztendlich nur lösen kann, wenn man einen Mentaltrainer wie mich an der Seite hat. In meinen Kursen zum Beispiel etc. pp. Heute möchte ich mal darauf eingehen, dass es auch Sichtweisen gibt. Sichtweisen, die einem die Möglichkeit eröffnen, die Dinge anders zu sehen. Denn wenn man Dinge plötzlich anders sehen kann, dann fühlen sie sich automatisch ja auch gleich anders an. Und das ist Inhalt des heutigen Podcasts. Bevor ich aber beginne, möchte ich dich wie immer einladen. Abonniere bitte den Kanal, setz das Glöckchen, gib mir einen Daumen hoch. So wirst du immer informiert, wenn wir eine neue Folge hochladen. Dazu tust du dir was Gutes und uns und mir natürlich auch. Ja, heute möchte ich mal die Thematik beleuchten, warum Trauer oft gar nichts mit dem verstorbenen Menschen zu tun hat. Ja, das klingt ein bisschen provokant, ich weiß, und bevor jetzt großer Widerstand entsteht, es klingt tatsächlich hart und ein großer Teil der Trauer hat nichts mit dem Menschen zu tun, der gegangen ist, sondern eher mit den Verlusten, die du in deinem Leben erfährst. Weil die Sicht, die wir auf Trauer haben, ist ja tatsächlich so, dass wir nicht nur im Sprachgebrauch, sondern auch im Gefühlsbereich den Tod des Menschen, den wir lieben, betrauern. Wir haben Trauer über den Menschen, der gestorben ist. Und tatsächlich ist es so, dass die Trauer in Wirklichkeit, ich sag mal 20% um den Verstorbenen an für sich selbst geht. Sehr provokant, aber lass uns erstmal auf die Thematik eingehen, damit ich das jetzt besser erklären kann, um das zum Verständnis zu bringen. Denn tatsächlich ist ja so, dass der verstorbene Mensch hatte ja in deinem Leben eine bestimmte Rolle. Er war Ehepartner, er war vielleicht auch bloß Lebenspartner. Der Mensch war Gesprächspartner, er war Teil deines Alltags und er hat durch das, dass ihr eben in dieser Partnerschaft seid oder wart, Sicherheit vermittelt. Durch seinen Tod, also durch die körperliche Abwesenheit, ist nicht nur der Mensch gegangen, sondern eben auch diese Rollen, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Und es geht darüber hinaus auch um den Verlust von bestimmten Zukunftsbildern. Was meine ich mit Zukunftsbildern? Zukunftsbilder sind etwas, ja, wir haben ja das noch vorgehabt oder dann hat man das noch geplant und wir freuen uns schon auf die und die Sache nächstes Jahr. Ja, unser Kind heiratet nächstes Jahr und wie auch immer. Zukunftsbilder. Und mit dem Tod des Menschen, mit dem biologischen Tod, der Abwesenheit des Körpers der Person, zieht es einem ja den Boden da weg, wenn diese Zukunft plötzlich von jetzt auf nachher nichts mehr existiert. Weil die Freude auf die Zukunft findet ja in dir statt. Es ist im Endeffekt die Freude, die du gehegt hast mit deinem Partner. Aber es ist einfach diese große Freude, die zerbricht in dir. Ja? Hat nichts mit dem eigentlichen Tod des Verstorbenen zu tun. Das ist der Auslöser, gar keine Frage. Ich möchte es nicht relativieren, bitte richtig verstehen. Ich möchte nur, dass ich durch diese Sichtweise dich möglicherweise unterstützen kann, dass deine gesamte Situation, in der du dich befindest, sich etwas leichter anfühlen kann. Weil am Ende ist ja so, dass auch, und ich glaube, das ist das Schlimmste an allem, wenn ein geliebter Mensch stirbt, geraten wir zwangsläufig in eine Art Identitätskrise. Der Ehepartner, in dem Beispiel jetzt, ist von jetzt auf nachher weg. Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Was ist jetzt mein Leben? Was ist meine Aufgabe? Wo geht die Reise hin? Wer bin ich denn überhaupt? Es hat den ganzen Boden unter den Füßen weggerissen. Ja? Aber ich möchte dir zum Ausdruck bringen, dass die Trauer, von der du sprichst, die Trauer, die du empfindest, die Trauer hat ja oft keinen Namen in der Hinsicht. Ja? Wenn man jetzt jemand fragt, warum trauerst du? Klar, ist dann langt man sich an den Kopf und sagt, hallo, ich habe meinen Ehepartner verloren. Okay? Aber wenn man es mal beleuchtet, wie ich das gerade gemacht habe, dann wird die Thematik ein bisschen breiter, weil man hat, wenn man über Trauer spricht, keine wahre Erklärung. Was ist ein Trauer überhaupt? In meinen Trauercoach-Vorträgen, wenn ich die halte und ich rede über Trauer, dann das ganze Publikum ist immer am Nicken und ja, Trauer und ja und wo. Und dann komme ich, das mache ich auch, es liebend gern, dann stelle ich die Frage ins Publikum, was ist ein Trauer überhaupt? Und dann habe ich Kaffeepause, weil keiner beantworten kann, was Trauer ist. Und ich möchte mit der Folge jetzt ein bisschen drauf eingehen, in eine bestimmte Erklärung, was Trauer alles sein kann. So, weil wenn du es erklären kannst, dann wird es auf jeden Fall mal erträglicher, weil du Antworten bekommst. Was den Tod angeht, deines lieben Menschen, den du verloren hast, kriegst du eh keine Antwort. Warum gerade sie, warum gerade er, warum gerade jetzt, warum? Darauf kriegst du keine Antwort. Und wie fühlt man sich denn, wenn man keine Antwort kriegt? Man wird ignoriert, ne? Das ist das Gefühl des Ignoriertseins. Und was Schlimmeres wird es ganz gar nicht geben. Eine Frage zu stellen und du kriegst keine Antwort. Du wirst einfach ignoriert. Aber durch diese Erklärungen bekommst du ansatzweise, durch diese Sichtweisen bekommst du halt allmählich Erklärungen. Und eine Erklärung, eine Antwort sozusagen, macht es eben erträglicher. Das kann ein erster Schritt sein, um nach vorne zu gehen, weil du hast ja keine andere Wahl. Das ist die Herausforderung, vor der man steht, wenn man jemand Liebes verliert. Sich neu auszurichten. Ob man will oder nicht. Die Frage ist ja nur, bist du bereit dazu, dich neu auszurichten oder bist du nicht bereit, dich neu auszurichten? Wenn du nicht bereit bist, dich neu auszurichten, dann wirst du zerbrechen. Punkt. Dann wirst du am Ende zu den Menschen gehören, die am Ende halt sagen, Liebe ist Schmerz. Du wirst verbittert sein, weil der Schmerz Woche für Woche stärker und stärker wird. Aber wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich will lernen, damit umzugehen und ich möchte Wege finden, ich möchte die Herausforderung annehmen und mein Leben wieder auf Reihe bekommen, die Identität, von der ich vorher gesprochen habe, deine Identität neu zu finden. Ich wollte gerade sagen erfinden, aber du bist ja eine Identität, du bist ja ein wundervoller Mensch. Es geht ja nur darum, dass deine bisherige Identität als Ehemann, Ehefrau, in dem Beispiel, es gibt natürlich andere Identitäten, Vater zu sein, Mutter zu sein, ein Geschwisterteil zu sein, ein Onkel, eine Tante, whatever. Das könnte man jetzt eine halbe Stunde so ausführen, aber du weißt, was ich meine. Und diese Identität wurde durch den Tod dieses geliebten Menschen ausgeschaltet. In dir, in deinem inneren Erleben. Klack, hat's einen Schalter umgelegt, es ist vorbei. Diese Identität wird es nie, nie wieder geben. Okay. Und das ist ja die Herausforderung, vor der man steht, damit man sich selbst wiederfindet. Und da kann eben so eine Sichtweise dabei helfen. Ich möchte es anhand einer Sichtweise darstellen, dass du verstehst, was ich meine, wie ein Sichtweisenwechsel, was der in dir auslösen kann. Und zwar, es gibt einen Spruch, den ich sehr, sehr, sehr oft anwende, der ist im Ursprung von Bob Proctor. Ich habe den für mich übernommen, weil der ideal in mein Arbeitsfeld passt, ideal in meine Vorträge passt, ideal zu den Menschen passt, mit denen ich arbeite. Wenn es nämlich um die Thematik Seele geht. Der Mensch ist der Meinung, dass er eine Seele hat. Man spricht ja oft davon, sagt, ja, meine Seele, oder man spricht davon, ich hoffe, deine Seele hat davon keinen Schaden getragen, etc. pp. Der Mensch ist der Meinung, man hat eine Seele. Und jetzt mal zum Spruch, der Sichtweisenwechsel. Mit Sicherheit bist du ja auch der Meinung, der du da gerade zuhörst. Oh, ja, klar, haben wir eine Seele, ja? Du hast eine, ich habe eine. Mein Jonas hier in der Redaktion hinten hat auch eine Seele. Was aber, wenn das gar nicht so ist? Und in meinen Vorträgen ist es auch an einer bestimmten Stelle, in dem ich genau ohne Vorwarnung mir irgendjemand aus dem Publikum heraussuche, den ich fixiert anschaue und zu dieser Person dann sage, du hast keine Seele. Du bist eine Seele. Und du hast auch keinen Körper, sondern du bist in deinem Körper beheimatet. Lass es mal auf dich wirken. Und so schnell kann eine Sichtweise sich wandeln, dass sich's plötzlich anders anfühlt, weil jetzt allein durch diesen Tonfall, den ich absichtlich natürlich nutze, sagen, du hast keine Seele. Das Gegenüber fühlt erstmal, hä, was spinnst du, was ist mit dir los? Und dann kommt die schöne Aussage, du bist eine Seele. Und du hast auch keinen Körper, weil wir ja auch immer davon sprechen, ja, mein Körper hier, Y, mein Körper hat das, mein Körper, blablabla. Ne, du hast keinen Körper, du bist in einem Körper beheimatet, als die Seele, die du bist. Wow. So kann eine Sichtweise ganz schnell dafür sorgen, dass sich etwas anders anfühlt. In dem Fall weicher beispielsweise oder breiter, leichter, wie auch immer. Weil der Gedanke, anstatt eine Seele zu haben, da stellt sich ja auch die Frage, ja, wer bist du dann? Ja, okay. Dann ist die Sichtweise zu sagen, ich bin eine Seele. Wow, was da dahinter steht. Moment mal, wenn ich eine Seele bin, dann bin ich ja Teil des Göttlichen. Wow. Und. Also, wow. Das macht einfach alles viel weiter, viel breiter. Und so kann einfach ein Sichtweisenwechsel dafür sorgen, die Dinge anders wahrzunehmen. Und wenn die Sichtweise im Ursprung eben ist, dass die Trauer, die du erlebst, dem Verstorbenen gilt, dass er verstorben ist, dass er tot ist. Es ist weitaus mehr als das. Was du betrauerst, das sind tatsächlich auch die Rollen, die dieser Mensch in deinem Leben gespielt hat. Partner, Gesprächspartner, so wie ich es vorher gesagt habe. Durch seine Anwesenheit hat er dafür gesorgt, dass du immer das Gefühl der Sicherheit hattest, ausgeglichen warst, harmonisch, lebendig, ich möchte es mal auch so ausdrücken, Du hast dich lebendig gefühlt. Naja, das ist das, was du betrauerst. Du betrauerst nicht nur den Tod des biologischen Körpers, sondern du betrauerst tatsächlich auch den Verlust dieser Rollen, die dieser Mensch in deinem Leben gespielt hat. Und diese Rolle findet in dir statt, weil für dich ist das der Ehepartner. Und du hast einen bestimmten Bezug dazu, zu diesem Name, zu dieser Bezeichnung, zu dieser Rolle. Das ist ein Gefühl, das du in dir hast. Das ist dein Partner. Es ist dein Gesprächspartner. Es ist der Partner ist dein Alltag. Das findet in dir statt. Und das ist der Verlust, den du betrauerst. Dass dieser, du hast durch den biologischen Tod dieses lieben Menschen den Verlust erlitten, dass diese Rollen in dir drinne nicht mehr existent sein können. Du kannst es aufrechterhalten, natürlich. Also wäre möglich, also vom Grundprinzip. Das wäre aber möglicherweise der falsche Weg, weil du dir dann vielleicht was einreden würdest, was vielleicht für die Gedankenwelt ein bisschen ungesund wäre. Und was du eben auch betrauerst, das ist alles, was ihr in der Gemeinsamkeit in die Zukunft betrachtet, vorhattet, noch erleben wolltet. Vielleicht unausgesprochen ein schönes Leben noch haben. Jetzt kommt der Lebensabend auf uns zu, beispielsweise. Ja? Oder ja, jetzt gehe ich, der Partner hat gesagt, Mensch, jetzt beginnt meine Rente, jetzt geht's los, jetzt fangen wir das Leben an. Und dann Licht aus. Ganz brutal. Also, du betrauerst nicht nur den biologischen Tod dieses Menschen, sondern auch bei den Zukunftsbildern. Das sind Bilder, die hatte natürlich auch der Verstorbene, gar keine Frage. Aber es geht um die Bilder, die du, weil du bist ja derjenige, der hier ist und der trauert. Dem Verstorbenen, dem geht's gut dort, wo er ist. Und er hätte ja sowieso den Wunsch an dich zu sagen, hey, leb dein Leben weiter. Lerne wieder Spaß zu haben, lerne wieder Freude zu haben zum geeigneten Zeitpunkt. Hab wieder Freude. Mir geht's gut, dort wo ich bin. Und das ist das Dumme, wenn ein Mensch von uns geht, dass diejenigen, die hier bleiben, das sind wir, diese Trauer erfahren, diesen Schmerz erfahren. Das ist ja ein natürlicher Vorgang. Wir wären Unmenschen, wenn das nicht so wäre. Aber wichtig ist ja nur, damit wir diesem, alles, was wir auf einen Verlust hin erfahren, alles, was wir spüren, was wir fühlen, eine Richtung geben. Nicht aufzugeben, das ist für uns das Allerwichtigste, sonst ist unser Leben ja auch zu Ende. Wie oft habe ich Klienten, mit denen ich rede, die tatsächlich so hoffnungslos zu mir kommen, die sagen, was soll ich jetzt noch leben? Ich habe keine Aufgabe mehr. Jetzt sind wir wieder bei der Identität, von der ich gesprochen habe. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn wir eine Trauer erleben, diesen Identitätsverlust zu erfahren. Ich glaube, das ist das, was sich am schlimmsten anfühlt in der Trauer. Wirklich, weil jetzt am Beispiel, dass der Ehepartner gestorben ist, die Zukunftsbilder, das tut weh, wenn man sagt, okay, jetzt können wir das oder das nicht mehr machen oder wir hatten noch diese Reise vor uns oder der Mann hat gesagt, bah, jetzt ist bald die Rente und wow und dann Licht aus. Brutal. Die Zukunftsbilder, das tut schon weh. Aber was wirklich richtig weh tut, glaube ich, ist der Verlust der Identität, die wir haben, von den Menschen, die wir hier bleiben. Ja, und wir können ja auch im Zuge dieser Folge jetzt mal auf die Identität insgesamt mal eingehen. In meinem Buch hier, der Trauercoach, Neue Wege der Trauerarbeit, Da gehe ich intensiv in meinem ganzen Kapitel drauf ein, auf Identität. Im Buch heißt das Kapitel Opferrolle. Wirst du jetzt enttäuscht sein, sei, wieso bin ich jetzt Opfer? Ich bin in Trauer und der schimpft mich noch Opfer. Von so einer Opferrolle würde ich nie im Leben mich zu trauen. Das wäre würdelos, das wäre respektlos. Nein, nein, nein. In meinem Buch rede ich über die subjektive Opferrolle. Die subjektive Opferrolle, also das Wort subjektiv, beschreibt das Erleben, das wir in uns haben, das wir in uns wahrnehmen, also im Inneren erleben, ne? So in uns drin. Das ist subjektiv. Was bedeutet aber jetzt subjektive Opferrolle? Wie gesagt, du wirst, kommst auf die Welt, bist du ein Kind, dann wirst du ein Teenie und im Alter von circa 21 Jahren ist dein Charakter geprägt. Das ist die Prägungsphase des Unterbewusstseins sozusagen. Es gibt drei Stufen, sagt die Wissenschaft auch, Neurobiologie etc. Die Neurowissenschaft sagt es eben auch, dass die Prägungsphase von der Geburt bis zum 8. Lebensjahr, vom 8. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr, jeweils plus minus 2 Jahre und dann bis zum 21. Lebensjahr und dann ist die Grundprägungsphase des Unterbewussten abgeschlossen. Der Charakter steht fest, deine Identität steht fest. Was für ein Wort, Identität. So. Und diese Identität, die du da besitzt, das ist ja etwas, das dich ausmacht. Und jetzt lernst du irgendwann den Menschen kennen, der dann mit dir gemeinsam durchs Leben geht. Und in meinem Buch schreibe ich so darüber, dass wenn ein Ehepaar oder zwei Partner zusammenkommen, die erste Zeit ist so diese Schmetterlinge im Bauch, wie man, ja, die erste gemeinsame Zeit, alles wow und alles rosa und hin und her. Und dann 2-3 Wochen später beginnt einer der beiden irgendwann zum anderen zu sagen, würdest du bitte beim Essen bitte nicht so schmatzen, das gefällt mir nicht. Die Person, die schmatzt, macht es schon immer, weil es Teil ihrer Identität ist. Aber sie ist ja verliebt. Und sie gewöhnt sich an, anders zu essen, wie sie es bis zu diesem Zeitpunkt gewohnt war. Ist ja okay, passiert ja aus Liebe. Tja, jetzt merkt die andere Person, also nicht bewusst, sondern das passiert halt, weil der Mensch neigt dazu, anderen Menschen zu sagen, was einem selber nicht passt. Und dann kommt das Nächste, was wieder verändert wird und man kommt wieder einen Schritt von seiner Identität weg. Und so geht es weiter. Und wenn dann, jetzt im Zusammenhang mit Tod, und lass mal Jahrzehnte da sogar dabei sein, einer der Partner stirbt und dann stehst du da und weißt nicht mehr, wer du bist. Verstehst du, was ich sagen möchte? Weil deine Ursprungsidentität, von der, als du 18 Jahre alt warst, ist im Grunde gar nichts mehr da oder ganz wenig noch. Und jetzt ist die Identität, die der Partner für dich hatte, dass er die Rolle hatte, Ehemann, Ehefrau, Kind, Tochter, Sohn, wie auch immer. Diese Rolle gehörte zu dieser Zeit zu deiner Identität, aber die Identität ist ja ausgeschalten worden. So. Das ist schon krass. Und deswegen sage ich ja, ich glaube, dass der Verlust der eigentlichen Identität das Schlimmste ist, das wir erleben, wenn wir einen Menschen verlieren, den wir über alles lieben. Die Liebe, die wir zu diesem Menschen haben, scheint erstmal nicht mehr möglich, weil der Körper ist ja verstorben, der ist ja nicht mehr da. Und, wie wir es gelernt haben, die Seele verlässt ja den Körper und geht in den Himmel. Doppelverlust. Aber wie ich es vorher gesagt habe, du hast keine Seele, du bist eine Seele. Und diese Seele, von der ich vorgesprochen habe und auch jetzt rede, das ist das eigentliche Wesen des Menschen, den du so liebst. Und das ist die Herausforderung, die wir haben, zu lernen, das, was diesen Menschen ausmacht, nach wie vor spüren zu können, weil es ist nach wie vor existent. Die Seele, das Wesen, hat eine Ausstrahlung, das ist Energie. Das ist kein Esoterik-Quatsch, das ist so. Das Wesen, das wir sind, die Seele, die wir sind, ist Energie. Hat eine Ausstrahlung. Und interessanterweise hat die Seele, die ist natürlich individuell, die Seele hat natürlich, während sie im Körper beheimatet ist, die gleiche Ausstrahlung an Liebe, an was auch immer dieses Individuum ausmacht, hat dieselbe Ausstrahlung, wie wenn der biologische Körper dann verstorben ist. Es hat dieselbe Ausstrahlung nach wie vor. Nur weil wir damit beschäftigt sind, um die Identität zu weinen und um die Zukunftsbilder zu weinen etc. pp., lassen wir das vollkommen außer Acht und verpassen den Moment, zu lernen, das Wesen zu spüren, um zu begreifen, der Mensch, den ich liebe, der ist ja noch da. Nur ohne Körper. Und das ist die Herausforderung. Das hat vor kurzem eine Kundin zu mir gesagt, eine Klientin, die hat zu mir das genau das gesagt. Tom, das erste Mal, als du mir das alles erklärt hast, das war ein Coaching, ja, es war ein dreistündiges Coaching am Telefon, und ich habe der Kundin das erklärt und mit ihr ein paar mentale Techniken auch angewandt, dass die ersten Momente für sie erstmal einfacher sind. Und ein paar Wochen später hat sie dann Kontakt mit mir aufgenommen und sagt, in der Logik habe ich verstanden, was du gemeint hast. Und jetzt habe ich es begriffen, jetzt habe ich es erfahren, jetzt lebe ich es. Tom, hat sie gesagt, das kann man mit Worten nicht beschreiben. Ihr Mann ist da. Nicht in der Form, dass er jetzt natürlich auf Fragen reagieren kann, wie auch immer, weil die Kommunikation ist eine Kommunikation, die ist völlig neu. Die muss man lernen. Das ist eine Kommunikation, die stattfinden kann. Stotter ich jetzt ein bisschen rum, weil ich im Kopf gerade beschäftigt bin mit dem Gedanken, wenn du das jetzt hörst, könntest du der Meinung sein, dass der Verstorbene auf der Weise da ist mit seiner Seele, dass er wie so ein Geist, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich das, was ich nicht gemeint habe, sondern die Ausstrahlung der Seele, die wir sind, ist eine Ausstrahlung, die, wenn sie den Körper hinter sich gelassen hat, sich im Zustand des reinen Friedens befindet. Man ist Friede. Man ist Friede. 100%. Und was kann Friede empfangen? Schmerzen? Seelische? Wut? Zorn? Enttäuschung? Schock? Hilflosigkeit? Nein. Was kann Friede empfangen? In seiner ureigensten göttlichen Form? Innere Ruhe. Inneren Frieden, wie wir es als im Körper beheimatet eben empfinden können? Ja. Innere Ruhe, innerer Friede, Ausgeglichenheit, Ruhe. Und das ist die große Herausforderung, dass wir das lernen, dass wir in Verbindung sein und bleiben können. Natürlich, wenn der Verlust frisch ist, fühlt sich's natürlich heftig an und das ist auch normal. Ich rede ja nicht davon, wenn jemand frisch verstorben ist, gleich, stell dich nicht so an, heul nicht rum. Und ganz im Gegenteil, wer wäre ich denn? Ich wäre nicht der Trauercoach, die Marke, wenn ich das nicht wüsste. Egal, wie weit du mit deiner Entwicklung bist, wie lange dein Verlust schon her ist, die Worte, die ich spreche, du wirst dich erkennen, an welcher Stelle du gemeint bist und an welcher du nicht gemeint bist. Ich habe Kunden, ich habe Klienten, die waren schon so weit, dass sie nach einer Trauerfeierlichkeit mich angerufen und haben gesagt, Herr Sommerer, ist es normal, dass es mir so gut in Anführungsstrichen geht? Und ich sagte, ja, in welchem Buch steht es denn geschrieben, dass es nicht so sein kann? Ja, da haben sie auch wieder recht. Die Problematik ist ja nur, dass wir anderen Menschen, die um uns herum sind, dass die uns auch ein bisschen blöd angucken, weil sie eine bestimmte Erwartung von uns haben. Ja, aber diesem Druck darf man überhaupt gar nicht stattgeben. Das ist schwätzen lassen, gucken lassen, fertig, nach einem selber schauen, weil die Person, die mich das damals gefragt hat, hat ja alles richtig gemacht. Schon von Anfang an, also mit Abschied nehmen am Sarg, Gestaltung der Trauerfeierlichkeit und so weiter. Alles richtig gemacht. Und dann war auch alles schön, hat sie geschrieben. Heute habe ich auch wieder eine WhatsApp einer Kundin bekommen und vorgestern auch, die sich bedankt haben, wie schön es bei uns war im Bestattungsunternehmen. Ja? Ja, ist doch geil, wie schön es war. Und eine hat sogar geschrieben, wenn man das sagen kann. Aber natürlich kann man das sagen. Ja. Naja, also, um was es mir hauptsächlich geht, dass ich heute vielleicht die Möglichkeit hatte, mit der Folge, mit der ein oder anderen Formulierung dafür zu sorgen, dass deine Sichtweise sich ein wenig wandeln kann, weil es dann eben das Ganze einfacher macht. Dass das Verhärtete, wie du es vielleicht empfunden hast, als du begonnen hast, die Folge zu hören, ein bisschen weiter geworden ist. Das wünsche ich mir für dich natürlich. Und wenn du Fragen hast, ich kann ja deine Fragen leider so nicht hören über die Kamera oder über das Video. Deswegen, das würde ich natürlich gern machen, weil da könntest du direkt beantworten. Aber was du machen kannst, schreib mir eine Mail, schreib mir einen Kommentar, schreib mir eine PN, schreib mir eine E-Mail, ruf unser Notfalltelefon an, respektive schreib uns eine WhatsApp. Wir reagieren auf jeden Fall. Okay? Das kann ich dir versichern. Und ich weiß, dass meine Folgen manchmal ein bisschen spooky sind. Weil es manchmal schon polarisiert, was ich so von mir gebe. Aber Leute, wie soll ich anders an euch rankommen, wie wenn ich diese... Ich meine, eine Walnuss muss man ja auch mit dem Nussknacker knacken, oder nicht? Ja, manchmal muss man eben mit dem Holzhammer ein bisschen kommen, um dann an diesen wundervollen goldenen Kern zu kommen. Also ich kann nur eins trotzdem sagen. Egal, wer du bist, der mir gerade zuschaut, du bist ein wundervoller Mensch. Und du bist gut so, wie du bist. Gehabt euch wohl. Leben endet. Liebe nie.